Alles kommt anders, als man denkt, aber es kommt jetzt ist endlich durch die Wirren des öffentlichen Nahverkehrs Peter Nowak zu uns gestoßen, der ja sicherlich vom Namen vielen bekannt ist. Hallo Peter.
Hallo.
Ich kenne ihn ja hauptsächlich von den Veranstaltungen im Girona Gora am Grünberger Platz. Ein Stadtteilladen, der sich bekennenswerterweise zu dem polnischen Namen dieser Stadt Grünberger Platz heißt er, entschlossen hat, Grünberger Straße,
Straße, genau.
Boxhagener Platz.
Ja.
So, okay. Mhm. Und da war ich sehr gerne mal zu einer Veranstaltung der Gruppe Internationale Kommunistinnen, so nannte sich die, oder die gibt es aber noch, die Gruppe.
Ja.
Weil die Veranstaltung habe ich nicht mehr gefunden.
Es gab jetzt eine Denk- oder sagen wir mal eine Pause, wo wir jetzt halt überlegen, nach 11 Jahren, es war ja wirklich jeden ersten Mittwoch im Monat, also wirklich bis einmal, wo Neujahr da drauf war, war das wirklich regelmäßig, Sommer, Winter immer. Und deswegen, aber nach 11 Jahren hatten wir jetzt erstmal gesagt, wir wollen mal tatsächlich eine Pause machen und überlegen, weil das halt so eine Art Dienstleistung irgendwann wurde. Es kamen immer Leute, aber es war halt das Problem, dass es so ein, dass man halt den Eindruck hatte, die meisten kamen, ja, die haben das halt sozusagen konsumiert, aber haben das jetzt nicht so begriffen, auch also eine Möglichkeit, sich selber dann irgendwo einzubringen mit ihren Fragen oder so. Und nach 11 Jahren ist es dann natürlich schon mal an der Zeit. Dann ist es auch zu fragen, ob das jetzt das Format, also mit dieser Art Veranstaltung, dann noch so einen Sinn macht oder ob man da anderweitig vorgeht, vielleicht gezielter, zielgruppenorientierter oder so. Das ist jetzt gerade seit Juni, genau, ist der Tat, das ist nach 11 Jahren jetzt eine Pause.
11 Jahre mal 12 Veranstaltungen, ich multipliziere mal, sind 131 Veranstaltungen.
Ja, so eine ganze Menge,
genau. Ihr habt dann aber auch 131 Gäste eingeladen. Also es gab ja jedes Mal einen Referenten, der dort was dargeboten hat.
Ja, es gab selten Ausnahmen, dass wir mal, ich glaube, 2-3 Mal, jetzt sagen wir wirklich aus der Gruppe raus, dann was gemacht hat. Aber in der Regel war es tatsächlich so. Und die Liste der Referentinnen, das war halt auch, wie gesagt, von Leuten, die halt gar nicht namentlich genannt werden wollten. Zum Beispiel jetzt Initiatoren von irgendwelchen antimilitaristischen Camps, bis hin aber auch zu zum Beispiel marxistischen Feministinnen, eben wie Gabriele Winker, das war natürlich so ein ganz Wort, oder ähnliche Veranstaltungen. Also es war, oder wie gesagt, Demirovic, war auch schon mal hier, Morris Marquardt, also es waren auf jeden Fall auch restbekannte, sagen wir mal, marxistische oder linke Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch hier. Es war ja immer auf der Basis, also es gab kein Geld dafür. Das war halt, wie gesagt, alles auf dieser Basis. Das war schon die Bedingung, weil wir halt, wie gesagt, keine NGO und Parteien hinter uns hatten und deswegen musste das halt alles auf sozusagen eigen, also sagen wir mal, auch die Finanzierung selbst gestemmt werden. Deswegen konnten da halt keine Honorare sozusagen gegeben werden. Aber es gab erstaunlich viele Referentinnen, auch Bekannte, die da auch sehr erfreulich da mitgemacht haben, weil sie eigentlich froh waren, dass es noch solche Diskussionen gibt. Das haben mehrere gesagt. Also das muss man zwar bezeichnen.
Na, was meinst du, wie froh ich war? Weil ich finde das einen ganz fundamentalen Punkt, dass man sich irgendwo zusammensetzt und trifft, also nicht nur irgendwo eine Zeitschrift liest, sondern sich auch kennenlernt, kommuniziert miteinander, streitet miteinander, was man, naja gut, das kann man auch auf dem Blog machen, sicherlich, aber da doch in einer anderen Form, also diese Begegnung und das Nachvollziehen der Motive, warum sagt jemand was? Das kann man in einem Blog immer schlecht lesen oder in einer Forumsdiskussion, oder die ja auch mittlerweile gar nicht mehr so lebendig sind, wie sie es vielleicht vor 10 Jahren noch gewesen sind. Also ich finde, es wird überhaupt ganz wenig diskutiert noch. Und die Kultur geht, was heißt Kultur? Also diese ganze Möglichkeit, sich im Gespräch auch ein bisschen schlau zu machen, die Vorstellung von der Welt, wie sie funktioniert, was man da eventuell dran drehen könnte, zu entwickeln, das kommt ja nicht einfach über Nacht, wenn man morgens aufsteht. Da muss man sich schon irgendwie verständigen.
Ja, ich denke, mit dem Blog und mit dieser ganzen Internetkultur, das ist ja tatsächlich so, also die meisten von uns waren halt, sind halt schon noch sozialisiert worden vor dem Internet und wir nutzen das natürlich, also wir sind ja keine Technikfeinde, wir nutzen das, aber eben Herr Sperlis, aber dass diese ganze Kommunikation oder nur noch lesen oder so oder auch Werbung machen übers Internet, das haben wir nie gemacht. Wir hatten schon Plakate und Flyer dann auch immer gemacht, das machen ja heute viele Gruppen gar nicht mehr, weil wir halt auch denken, es ist halt, es gibt halt immer noch viele Leute, gerade eher von den, die heißen ja nicht umsonst abgehängtes Prekariat, also Erwerbslose oder Leute mit wenig Geld, die eben gar, tatsächlich selten oder gar nicht im Internet sind. Und also jetzt gibt es die zumindest noch, in 20 Jahren wird sich das wahrscheinlich verändert haben. Und also uns ging es schon auch darum, also dass es halt wichtig war, dass wir halt da nicht auf einmal noch eine neue Trennung machen und dann nur noch für die Internetgeneration das machen. Aber ich denke, das ist eine Zäsur, also gerade diese Art, also das Internet ist mehr als nur ein Mittel. Das verändert natürlich auch das Denken, die Art der Arbeit, auch der politischen Arbeit. Ich würde aber gar nicht sagen, so kulturpessimistisch, dass das jetzt nur negativ ist und so. Wir sind ja mitten in so einem Prozess drin. Wir gehören halt zu der Generation, die noch die Zeit vor dem Internet kennt. Und ich denke, erst so in einigen Jahrzehnten wird sich dann wahrscheinlich wer herausstellen können, wie und in welcher Form sich da was verändert hat und ob das jetzt, sagen wir im Sinne einer emanzipatorischen Entwicklung, eher positiv oder negativ ist. Also es wäre da erstmal mit Bewertungen eben sehr zurückhaltend, weil, wie gesagt, das ist ja noch im Gange. Aber ich denke halt, also bei uns war es halt tatsächlich so, wir gehörten alle eher zu den Leuten, die, sagen wir, politische Arbeit nicht über Facebook und über Internet gemacht, schon auch aus den Gründen, weil wir einfach sagen, wir wollen möglichst wenig Datenspuren und so weiter hinterlassen. Und ich sehe das halt immer als Widerspruch, dass einerseits so eine Datensensibilität da ist, andererseits ganz viele Leute wirklich unheimlich viel von sich preisgeben, auch im Internet. Und wir wird halt noch politisch so sozialisiert worden, möglichst wenig Spuren zu hinterlassen in all den Sachen. Und schon deswegen war das immer ein Hinderungsgrund, so viel im Internet. Also jetzt klar, so Veranstaltungen und sowas, wir werben da schon, aber so jetzt alles, sozusagen die ganze Diskussion und alles ins Internet zu verlagern und auch Entscheidungsprozesse und so, weil das ist natürlich dann wirklich auch für alle öffentlich, also auch für Leute, die es vielleicht nicht sehen sollen. Und dann ist natürlich die Frage, damit kann man natürlich in der NGO-Politik sicher machen, damit kann man eine, sagen wir, reformerische Politik machen, aber wenn man mehr will, denke ich mal, ist auch eine Existenz wichtig, dass es auch Sachen gibt, die eben nicht so von vornherein bekannt sind, und das ist halt so ein Widerspruch, mit dem jetzt, denke ich, auch die junge Generation umgeht. Ich denke, das ist ja auch der Hintergrund hinter dieser ganzen Datenschutzdebatte.
Wenn man in die Verfassungsschutzberichte reinschaut, dann sieht man schon, dass die sich auch gar nicht so viel Mühe geben, sondern nur die offiziellen Quellen abgreifen und gucken, wo sind denn die Linksradikalen unterwegs, und dann die Texte deuten. Und klar, das ist deren Quelle, aber so kann man vielleicht auch mit denen kommunizieren und sagen, hey Leute, kommt, euer Land taugt nichts. Aber ich hatte von dem Blogger Neopren gehört, also der den Blog Wahlgesang betreibt, und er meint, also diese Diskussion online, sowohl Facebook als auch auf dem Blog bei wie heißt dieser Bloganbieter in Berlin, hab den Namen vergessen, wo alle sind, Blogsport.
Ja, genau.
Und haben auch nachgelassen, und das will keiner mehr so richtig diskutieren. Und aber es gibt auch im Gelo Nagora eine Veranstaltung, Internationalistischer Abend.
Ja, das wurde oft verwechselt, das ist das, ja. Aber da gab es schon gewisse politische Unterschiede, und das hat es natürlich gerade bei dem Lieblingsthema, also zeitweiligen Lieblingsthema in der außerparlamentarischen Linken, ja auch in Berlin, deutlich gemacht, nämlich in der Nahostfrage. Also der internationalistische Abend ist schon ein klassischer Anti-Imperialist, ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob gut oder negativ, aber hat natürlich aus dieser Analyse oder aus dieser Herangehensweise eine relativ, sagen wir, pro-palästinensische Herangehensweise. Und oft war das halt so, dass wenn wir dann für unseren internationalistischen Abend sozusagen, also für unseren roten Abend geworben haben, und weil wir internationale Kommunistinnen heißen und im selben Laden sind, da wurde das halt oft verwechselt, und dann wurden wir natürlich darauf angesprochen, aber das hat sich dann schon irgendwann rumgesprochen, dass wir eben eigentlich jetzt keine Anhänger nationaler Befreiung sind und diesen ganzen Versuchen, also dieser ganzen Sachen sehr kritisch gegenüberstehen. Allein aus einer Analyse, dass halt das immer eine Nation, also die Nation im Mittelpunkt steht und dann eben die Interessen, sagen wir Klasseninteressen oder auch individuelle Interessen von Einzelnen da hinten runterfallen. Das kann man ja immer sehen, und da wird natürlich dann unheimlich viel hinter diesem Begriff der nationalen Befreiung fällt halt viel hinten runter, was er eigentlich ist. Also die ganzen eigentlichen Widersprüche. Und und bei der Nahostfrage waren wir deswegen auch, haben wir halt relativ früh auch mit Leuten schon von ums ganze Bündnis zum Beispiel, das ja so in der außerparlamentarischen Linken damals, so sagen wir, vor 10 Jahren noch als gemäßigt Israel-solidarisch galt und wo es ja dann von einigen fast ein Tabu gab, mit denen zusammenzuarbeiten, haben wir einfach immer gesagt, also für uns, die verstehen das auch als Kommunistinnen, also als jetzt nicht parteimäßige Kommunistinnen, als nicht stalinistische Kommunistinnen erstmal, und deswegen sind sie auf jeden Fall für uns als Diskussionspartnerinnen und Partner sehr willkommen, und wir haben da nicht so ein Tabu gemacht, also jetzt in der Nahostfrage, und das war schon so ein bisschen ein Unterschied. Und ja, das gab's, also das hat es aber dann, was ja auch dafür spricht, dass der Rote Abend dann als eigenständig es ist, sagen wir, bekannt gemacht hat, das hat es in den letzten Jahren eigentlich geändert, da waren die Verwechslungen, da gab es die kaum noch, aber das war in den ersten Jahren, das ist so ein bisschen das Problem auch manchmal.
Ja, das ist Analyse, also bei diesem internationalistischen Abend hatte ich von Analyse eher wenig bemerkt, sondern die waren ja immer besser besucht in der letzten Zeit sogar, da waren viel mehr Leute da, und diese Emphase, sich einfach für oder gegen irgendwas Partei zu ergreifen, das scheint doch viel angenehmer und einfacher zu sein, und wenn man seine eigene Unzufriedenheit mit der Welt einfach dadurch ausdrückt, indem man gegen oder für irgendwas einfach nur ist und sich mit den Zusammenhängen gar nicht mehr beschäftigt. Das macht, glaube ich, den Unterschied auch aus. Und insofern würde ich das schon ein bisschen pessimistisch sehen, wenn das Interesse an der Beschäftigung mit dem, warum ist das so, abnimmt. Wenn man das in den Diskussionen einfach nicht mehr wahrnimmt, dass gestritten wird, dass überhaupt noch jemand auftritt und sagt, nee, das ist so und die Erklärung ist falsch, mhm, und jemand widerspricht, und dann lässt man halt die Argumente, dann hat man überhaupt erst ein Motiv, Argumente zu entwickeln.
Ja, ich denke, das Problem ist, dass es bis mittlerweile so eine postmoderne Herangehensweise auch gerade von den jüngeren Linken, die dann teilweise sagen, ja, also es mag sein, du siehst das so, ich sehe das so, und das kann nebeneinander stehen bleiben, also dass wir gar nicht mehr so diesen Anspruch hat, das ist eine, also Wahrheit ist ja auch vielleicht der falsche Begriff, aber das ist, dass wir bestimmte Sachen, dass wir da auch wirklich darum diskutiert und das nicht alles nebeneinander stehen kann, sondern dass es da wirklich sagt, da gibt es Argumente dafür oder dagegen, und das dann auch ausdiskutiert, das habe ich so ein bisschen den Eindruck, das ist auch, wie gesagt, ein Großteil jetzt von jüngeren außerparlamentarischen Linken ist eher diese Haltung, so ein bisschen diese zapatistische Haltung, ja, in dieser Welt haben viele Platz und da kann vieles nebeneinander stehen, und man muss das gar nicht alles so ausdiskutieren, das hat dann schon so den Verdacht von ML oder von, also eher negativ angehaucht. Und das finde ich ist dann schon ein Problem, weil klar, bei bestimmten Fragen ist das ja auch richtig, dass man das jetzt alles ausdiskutieren muss, ob jemand jetzt Fleisch isst und ein anderer oder eine andere nicht. Das finde ich ist wirklich kein Thema, was jetzt für eine linke Praxis oder so ausdiskutiert werden muss. Aber andere Fragen, zum Beispiel wie man zum Staat steht, welche Rolle zum Beispiel ja Staat oder auch überhaupt auch da haben, Staat, Parteien und so weiter, da wäre schon sinnvoll, da viel mehr darüber zu diskutieren, sich auch dazu streiten, und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass, ich würde sagen, so eine postmoderne Herangehensweise ist, die so halt meint, ja, hat einen Grundkonsens und darin hat dann vieles Platz und man will sich dann gar nicht so streiten, das ist schon, sagen wir ja, eine Tendenz, die spürbar ist, ja, also ich meine, das es kann sich natürlich auch wieder ändern. Es gibt dann natürlich auch wieder so als Gegenbewegung so neostalinistische Gruppen, die dann, wo dann halt auch jüngere Leute wieder so eine feste Bezüge suchen. Aber ja, das sind halt schon auch noch immer, sagen wir, Sachen. Also von der Niederlage der Linken im weitesten, also auch im Weltmaßstab, ich glaube, das drückt es auch genau in so einer Haltung aus, dass man es da im Grunde nicht mehr festlegen will. Viele wollen es ja auch gar nicht mehr als Linke und gar nicht als Kommunistinnen oder Kommunisten verstanden wissen. Also es bleibt alles sehr im Ungefähren, und das sind schon, sagen wir, Erscheinungsformen auch in einem, also das ist jetzt nicht nur ein individuelles Problem von Leuten, sondern ich denke, das hat was zu tun mit der also einmal natürlich mit der ideologischen, also Verfasstheit hier und heute, aber auch mit dieser Art des heutigen Kapitalismus, dieser sehr flexiblen Form, wo dann halt auch die Postmoderne genau die Ideologie scheinbar ist, die es daraus ergibt.
Und die ergibt sich folgerichtig naheliegend, nicht aber als ein subjektiver Prozess. meinst du?
Also ja, ich denke, das hat schon was zu tun. Also wenn alle, sagen wir, ständig nur von Netzwerken reden und wenn bei den meisten Treffen dann herauskommt, man muss sich vernetzen und die meisten Leute auch tatsächlich mittlerweile in Jobs oder Berufe, kann man ja heute gar nicht mehr sagen, in Jobs oder Projekten, wie das heute so schön heißt, arbeiten, wo, sagen wir, die Netzwerke, sagen wir, die dominierende Rolle spielen, dann hat das schon, denke ich, was damit zu tun. Ich glaube, da gibt es ja schon, das müsste man marxistisch erklären, es gibt, das ist ja auch schon einiges, genau wie vor 70, 80 Jahren, sagen wir, die, sagen wir, fordistische Fabrik mit ihrer, in ihrer Beschaffenheit, also genauso auch was zu tun hatte, dass bestimmte kommunistische, sehr straff organisierte kommunistische Parteizellen, zum Beispiel in Frankreich, aber auch in anderen Ländern, ist entstanden. Das war jetzt nicht nur, sagen wir, das Wäre oder das Übel vom Stalinismus und so, das hatte auch zu tun mit der konkreten, also das meine ich immer noch, mit der konkreten, sagen wir, Sein in der Fabrik, wo es eine Hierarchie gab, wo auch die aktiven Teile der Arbeiterinnen dann schon versucht haben zu erkennen, wie produziert wird und die dann relativ gesagt haben, wenn wir die Produktion beherrschen oder durchschauen, können wir auch die Welt erklären und vielleicht sogar, sagen wir, selber herrschen. Wir brauchen keine Chefs in der Fabrik, wir können auch die Gesellschaft übernehmen. Und das wurde dann relativ schematisch Fabrikgesellschaft auf Partei und so eine Art Kommunismus übertragen. Und ich denke, das ist auch ein Grund gewesen, warum so die eher traditionellen kommunistischen Parteien, die auch einen gewissen Massenanhang hatten, wie in Frankreich oder so, so organisiert waren, wie sie waren. Und das ist jetzt sozusagen ziemlich zerbröselt, diese Art fordistische Fabrik. Und ich denke, diese heutigen Formen von, sagen wir, von Arbeit und wiedergearbeitet, das hat schon, wie gesagt, das ist jetzt alles noch relativ, ich habe das jetzt nicht theoretisch weiter erforscht, aber ich würde sagen, dieser Strang, da mal weiter zu forschen und so, das wäre halt, denke ich, schon sehr fruchtbar, weil man es dann auch sonst vielleicht erübrigt, dass man oft dann den jüngeren Leuten vorwirft, ja, die wären ja reformistisch oder die hätten ja nicht das Bewusstsein oder die würden ja diese ganzen alten Arbeitertraditionen gar nicht annehmen und das läge ja nur an ihrem bürgerlichen Bewusstsein. Also das gibt es natürlich solche Vorwürfe und ich denke, man müsste viel genauer gucken, als gerade, wenn man sich als Kommunist versteht, also wie eben die Art, wie produziert wird, wie es vorher sind produziert, es gibt natürlich noch andere Produktionen, gab es ja immer, wie das auch ins Bewusstsein sich niederschlägt, also in all ihren Epochen. Und ich denke, dass, also das fände ich eine lohnendere Sache, weil dann kommt man auch so weg von moralischen Vorwürfen, also dass man dann mal erklärt, dass dieses Sein, also diese vorherrschende Tendenz ist auch in der Ideologie und in politischen Arbeit widerspiegelt. Und ich meine, dass, was natürlich dann als Konsequenz letztlich auch heißt, da kommt man natürlich zu den alten kommunistischen Grundsatz, dass gerade sowohl im Fordismus und natürlich auch genauso in der heutigen Gesellschaft eben ohne eine kommunistische Einflussnahme, also als Initiative, auch theoretisch und Praxis, eben so eine grundlegende Gesellschaftskritik gar nicht existieren wird. Das war ja eigentlich, das hat sich ja nicht verändert. Das war sowohl in der fordistischen Fabrik, da hatte ja Lenin sicher recht, mit dem nur gewerkschaftlichen Bewusstsein, nur heute ist das noch viel mehr so, weil damals hattest du zumindest noch Massen in der Fabrik, die gemeinsam, wenn sie eben mal, wenn es Streiks gab und so gemeinsam die Fabrik verlassen haben und dann auch ein Selbstermächtigungserlebnis hatten. Da gibt es ja die berühmten Filme, Arbeiter verlassen die Fabrik in verschiedenen Zeiten. Nochmal von Harun Faruqi und es gibt ja schon über 100 Jahre diese Bild. Nur heute, die Leute, die sind oft isoliert, vereinzelt am Arbeitsplatz, die verlassen nicht mehr mit 100 Leuten die Fabrik. Ich denke, das macht es eher noch schwieriger.
Okay, aber das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen. Einerseits, dass man die Organisationsform, die man von der Arbeit her kennt und praktiziert, übernimmt. Das würde ich nochmal anzweifeln. Und dann die andere Geschichte, dass man natürlich ein Potenzial sieht mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet und gewerkschaftlich organisiert ist und die alle kennt und für den normalen Arbeitskampf erstmal eine Form überhaupt hat, die man ansprechen kann, in die man auch andere Inhalte reingeben kann. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge, weil die Organisation der Arbeiter in ihrer Freizeit, die war ja damals fand unter ganz anderen Bedingungen statt. Die mussten sich ja in den sogenannten Vereinen. Das war die einzige Form, wo man halt ein bisschen Geld gesammelt hat, ein Grundstück pachten für Kleingarten, für Kaninchenzucht, für Sport, für alles Mögliche, für Arbeiterkultur, für irgendwas, also im Rahmen der Gewerkschaft ein bisschen. Also dass man einfach diese rechtliche Form nehmen muss und sich da sehr wohl auch mehr oder weniger basisdemokratisch organisiert mit den üblichen Vereinsmeiereien, die heute so belächelt werden, aber was natürlich Formen sind, Moment, nee, das ist mein Kopfhörer, nicht das Mikro. Formen sind, die einfach den bürgerlichen Regeln irgendwo folgen müssen. Was man heute vielleicht gar nicht so braucht. Heute gibt es ganz viele Orte, in die man sich einfach begeben kann. Das Internet, da kann man ausweichen.
Oder die Eventkultur halt im weitesten, die es ja damals überhaupt nicht gab.
Naja, das hängt aber wiederum auch zusammen mit dem Auseinanderfallen der Wohlstandszonen, die damals vielleicht eher intersozial waren, also so ein bestimmtes Viertel in einer großen Stadt und jetzt eher global sich verteilen, wo man hier als ganzes Land ja doch relativ gut ja und sicher zumindest existieren kann und da mehr Freiräume hat, also nicht gemeinsam irgendwie so ein Grundstück kaufen muss oder so, um da überhaupt irgendwas zu machen, um in der Gesellschaft überhaupt zu existieren, außer arbeiten. Das sind, glaube ich, andere Formen. Und da hat man, glaube ich, nicht die Form aus der Fabrik übernommen, in diesen selbstorganisierten, meinetwegen auch Kleingartenvereinen, was ja eher so ein kleinbürgerliches Feindbild ist, den Kleingartenverein zu belächeln, was damals aber eine Form war, um sich Leben anzueignen. Also ich opponiere da mal sehr gerne gegen dieses Klischee vom Kleingarten Spießer, sondern das ist ein Aneignen von Lebensraum gewesen, der für den Arbeiter überhaupt nicht vorhanden war,
Ja, das
so von
erkennt man
der
ja jetzt auch
Gesellschaft.
wieder mehr. Da gab es ja durchaus auch ein Stück weit unkontrolliertes Leben, weil natürlich gab es ja auch diese Lauben oder Kleingärten, wo ja auch Leute teilweise gewohnt haben, wo auch so ein staatlicher Zugriff teilweise nicht so war. Und es war ja nicht von ungefähr so, dass halt gerade bei den Nazis, ja, die dann das alles sozusagen katalogisiert haben, geordnet haben, dann ja auch bestimmte Lauben legalisiert haben, aber das praktisch in der staatlichen Kontrolle unterstellt, aber das stimmt schon. Die Kleingärten waren tatsächlich auch während der Sozialistengesetze und dann auch noch in der Frühphase der Nazis durchaus auch Orte, wo eben illegale Sachen gedruckt wurden oder wo Leute versteckt wurden. Also das muss man halt auch sagen. Also das war tatsächlich dieses Spießer, also Bild, das sich dann später, gerade in der Nachkriegszeit natürlich da rausgebildet hat, das ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall nicht die ganze Entwicklung. Das kann dann vielleicht für die letzte Phase zutreffen, aber das waren auch schon Orte, die nicht so geregelt waren, wo staatliche Organe nicht so einen Zugriff hatten und ja, was sie ja gerne wollten und was sie dann ja auch ab 34, 35 gemacht haben, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass dieses Bild von den Kleingärten, also so nur ein Spießer-Idylle, auf jeden Fall verkürzt ist. Und es ist ja auch witzig im Zuge dieser ganzen Gartenerbending-Bewegung, also so einer neuen, sagen wir mal, zurück zu dieser Gartenbewegung, da wird ja wieder, sagen wir mal, wird ja gerade auch in diese Kleingartenbewegung wieder zurückgegriffen. Und das ist, denke ich, heute viel spießiger, als es damals war. Weil auch heute ist das tatsächlich oft so eine Bioladen-Bohème, die dann auch sagt, wir wollen dann, sagen wir mal, zumindest in der Freizeit auch mal ein bisschen was anbauen. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen für das tatsächlich, dass Leute, die da was machen, auch was anbauen, auch weil sie eben also Geld sparen auch. Aber es wird ja auch sagen, das war damals auf jeden Fall, gerade war da auch das schon mehr als nur eine Spießer-Idylle. Das ist natürlich oft so in diesen geschichtlichen Bildern, dass das dann halt sehr verkürzt dann dargestellt wird, wenn man sich ein bisschen mit der Arbeitergeschichte befasst. Also diese Gärten, also waren gerade während der Sozialistengesetze, waren die durchaus auch ein Ort der Widerständigkeit. Ja.
Wenn wir schon in der Vergangenheit sind, dieser Gruppenname Internationale Kommunistinnen, der hatte, glaube ich, ihr habt das mal erklärt, auch ein historisches
Ja.
Vorbild. Was waren denn das für Leute?
Ja, das bezog sich im Grunde schon auf diese Zeit so um 1918, 19, also gerade auch in Deutschland, wo es halt, also so ein, zwei Jahre nach der Oktoberrevolution, wo ja innerhalb der kommunistischen Bewegung zunächst eine ziemlich breite und in weiten Fraktionen der Kommunistischen, auch sogar der anarcho-syndikalistischen Bewegung eine große Zustimmung zunächst zur Oktoberrevolution auch da war. Also das ging bis, wie gesagt, Teile der Wublis, also diese Bewegung in den USA, die hat sich da ziemlich positiv entwickelt, sagen wir dazu verhalten. Und so ab 1919 fing das dann an, dass es die erste Kritik auch in der kommunistischen Bewegung gab. Und eine dieser Gruppen, die da halt das schon das auch, sagen wir, was es da organisiert hatte und das auch schon so ein bisschen organisatorisch festgemacht hat, waren dann eben internationale Kommunisten, so nannten dieses damals. Und die kamen, bezogen sich im Grunde, waren die Wurzeln davon bei den sogenannten Bremer Linksradikalen. Das waren halt eine Gruppe von linken, also sagen wir Sozialdemokraten vor 1914, die aber schon vorher als der Spartakusbund, sagen wir, eine sehr starke Kritik an der SPD-Führung hatten, schon vor, also vor den Kriegskrediten, eigentlich schon so ab 1912, 13, da mit der Parteiführung in Konflikt waren und für die nicht mehr so überraschend war, dass die dann die Parteiführung dann den Kriegskrediten zugestimmt hat. Also das war ja, ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und die haben eigentlich schon früher eigentlich früher als der Spartakusbund eigentlich so eine Trennung von der SPD gefordert, also eine eigene Organisierung. Und die waren aber halt der kleinere Teil. Das war dann aber neben dem Spartakusbund dann 1918, 19, der Teil, die dann in die KPD gegangen sind, die aber so der linke Flügel, wenn man so will, waren, die auch für die damals die Wahlboykott-Linie 1919 bei den ersten Reichstagswahlen gegen den Willen von den Spartakus-Leuten wie Rosa Luxemburg durchgesetzt hatten. Ja, also das war eigentlich so die Linie, die dann natürlich auch relativ früh schon so eine, gegen bestimmte Entwicklungen in der Sowjetunion kritisch geäußert haben. Also in der Zeit, wo das noch ganz weniger so, wo das noch ganz vereinzelt erstmal nur war, also lange vor Kronstadt und so, wo es ja dann so Brüche gibt. Also, und die haben das aber jetzt nicht gleich in Paus und Bogen verdammt, sondern die haben einfach so kritische Entwicklungen thematisiert und immer halt gemeint, ja, man muss auch gerade dann die kritischen Punkte immer benennen, auch bei einer grundsätzlichen Solidarität. Also sie haben nicht dann sofort gesagt, sie entsolidarisieren sich, aber sie haben halt auf die Schwachpunkte oder auf die Probleme hingewiesen, die sich dann ja auch mit der Zeit dann zunahmen. Und dann später, so in den ganzen 20er Jahren, gab es dann halt immer verschiedene Gruppen, die sich sozusagen, wenn man so will, als kommunistische Dissidenz bezeichnen, Rätekommunist, Linkskommunist, also jenseits des Trotzkismus. Also wie gesagt, das waren halt alles schon Strömungen, die halt schon, ja, sagen wir, in den Frühphasen, die ersten 3-4 Jahre kritisch waren und die halt, bevor das dann dieser ganze große Auseinandersetzung Trotzkismus, Stalinismus, also was ja dann das alles ziemlich überdeckt hat, auch in der kommunistischen Bewegung, wo viele ja nur diese Auseinandersetzung kennen, hatten die das aber schon von Anfang an, also von 1919 an. Und das war halt eine kleinere Strömung. Und in der letzten Zeit gibt es ja auch mehr Forschungen dazu, wo das jetzt wieder mehr ausgegraben wird und wo eben im Grunde erkannt wird, es gibt halt nicht nur diesen Streit Trotzkismus versus Stalinismus, sondern es gibt eigentlich eine viel vielfältigere dissidente Strömung. Und darauf haben wir uns da auch bezogen.
Aber es waren keine Anarchisten.
Nee, es gab natürlich, es gab es jetzt an einigen Punkten, Kooperation, zum Beispiel mit den Wahlboykott-Sachen, also, aber sie haben schon die Notwendigkeit einer Organisation, nicht nur einer gewerkschaftlichen Organisation, sondern auch einer kommunistischen Organisation betont, im Gegensatz zu den meisten Anarchisten, das sind ja ganz wenige, die das wahrscheinlich anders sehen, und sie haben auch schon erstmal die Oktoberrevolution als solches, also auch diesen Umbruch, also sehr positiv bewertet, auch ausdrücklich Lenins Rolle und die Rolle der Bolschewiki in dieser Zeit, also sehr positiv hervorgehoben, noch bis Mitte 1919, dass die dann sehr, sagen, eigentlich sind sie sehr offen, sehr, sagen wir, also sehr kommunistische Bündnispolitik auch gemacht hatten in diesem Sinne und haben dann erst im Zuge dieser Rückkehr zu dieser neuen ökonomischen Politik und der Bürokratisierung, die ja schon dann einsetzte, haben die dann erst die Kritik geäußert, aber dann auch immer die Bedingungen mitbenannt. Also das war jetzt nicht nur so, dass sie gemeint haben, ja, das lag an Verrat oder an Fehlern nur in der Organisation, sondern sie haben natürlich immer auch die Bedingungen genannt, dass natürlich ein Land wie die Sowjetunion oder Russland vorher noch, dass das klar war, dass es für allen eigentlich klar war, dass die als Einzelstehende das Land nicht die Revolution machen können. Und sozusagen waren sie dann irgendwann als einzige übrig geblieben, weil ja in allen anderen Ländern die Revolution gescheitert oder ist oder niedergeschlagen wurde. Und da waren natürlich genau diese Entwicklungen dann auch durchaus erklärbar. Also es war nicht nur eine Frage von Organisationen, sondern es waren auch objektive Bedingungen.
Das heißt, diese Gruppe war eine theoretisch und intellektuell arbeitende. Ja. Weniger mit Aktionen, sondern mit, wir schauen uns mal die Welt an und versuchen Antworten zu finden.
Ja, sie haben schon, sagen wir, 1919 gab es ja tatsächlich noch so einen Bruch in der frühen KPD, wo es ja dann die KAPD gegründet hatte, die war in Berlin zum Beispiel ja dann zeitweise wesentlich stärker als die KPD, also das waren genau dieser Flügel, die eben auch beim ersten Parteitag, also bei der Gründung eigentlich diesen Wahlboykott durchgesetzt haben, und kurz danach wurden ja dann Luxemburg und Liebknecht und viele andere ja auch ermordet, was natürlich für die Partei und auch für den Zusammenhalt dann nochmal eine ganz große Schwierigkeit war. Und dann ist dann halt erstmal sehr viel auseinandergefallen. Und da in dieser Zeit, in dieser KAPD, das war, wenn man so will, waren da genau diese Strömung doch sehr stark mit drin. Und die haben auch schon Aktionen gemacht, zum Beispiel Erwerbsloseproteste. Also die haben auch gerade eher den Teil der Arbeit, die nicht in den Fabriken waren, organisiert. Die haben teilweise auch gefordert oder Demonstrationen gemacht und von den Gewerkschaften gefordert, da sollen sie es mit den Erwerbslosen solidarisieren. Da ist jetzt gerade vor kurzem von Axel Weifert das Buch rausgekommen über die Rätebewegung in Berlin bis 1920. Und da wird das auch nochmal so genau beschrieben, wo die teilweise dann Gewerkschaftskongresse oder Veranstaltungen gestürmt haben und gefordert haben, solidarisiert mit den sozusagen mit dem unteren Teil des Proletariats. Also in dieser Zeit haben die schon auch sehr praktische Aktionen gemacht, aber diese KAPD zerfiel dann. Das war ja sozusagen ein Produkt dieser revolutionären Strömung, die ja so eigentlich bis 22, spätestens 23 abebbte. Also aber bis 21 auf jeden Fall sehr stark war, auch in Berlin. Und danach ist dann natürlich das Innenministerium stark zurückgegangen, auch dieses Engagement, also dieses Straßenproteste und so weiter. Und dann haben sie es die Kerne natürlich, also die Leute, die haben sich dann tatsächlich vor allen Dingen auf theoretische Arbeit bezogen, also sehr stark noch in Auseinandersetzungen mit der KPD, mit der Sowjetunion, also durchaus nicht von Anfang an in Feindschaft. Es gab dann ja noch Kontakte auch zu Lenin und zur Komintern und auch Auseinandersetzungen um diese 21 Punkte, wo es dann darum ging, also die für die Aufnahme die Komintern notwendig waren, was die ja abgelehnt hatten. Und es hat sich dann allerdings tatsächlich nach Kronstadt und so war natürlich der Riss und die Kluft größer geworden. Also vorher war schon noch ein gewisses solidarisches Verhältnis, ein kritisch solidarisches, was ist natürlich mit der Zeit dann, hat es die Kluft allerdings verschärft. Und das hat natürlich später in den 20er Jahren und so, also mit der Stalinisierung dann auch, war natürlich die war dann das unüberwindlich geworden, die Kluft.
Diese Gruppe, du hattest Bremer Linksradikale, aber die waren in Berlin hauptsächlich tätig. Ja,
die waren schon auch bundesweit, aber die KAPD war schon auch bundesweit. Die hatte aber in Berlin tatsächlich, also war sie, hatte sie eine sehr starke Basis und war hatte teilweise, also da gibt es auch Zahlen, also die war dann teilweise dreimal so stark wie die KPD. Das heißt, die KPD hatte innerhalb kurzer Zeit dann so im Frühjahr, Sommer 1919 wieder die Mitglieder verloren, was man natürlich auch daraus erklären kann, das war ja wie gesagt eine ganz neue Partei und die Leute gerade, die so eine gewisse, sagen wir, Struktur reinbringen konnten, wie Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht oder auch Jochisches und auch andere, die sind ja ermordet worden, andere waren wieder im Gefängnis und das spielt natürlich dann auch mit rein, dass da natürlich jetzt keine hegemoniale Strömung gab und deswegen sind in diesen ersten Jahren ja ganz viele dann eingetreten, wieder ausgetreten, ganze Gruppen, auch bekannte Gruppen, sind dann sozusagen kurzzeitig drin gewesen, auch die Leute zum Beispiel von den revolutionären Obleuten, also diese Gruppe um Richard Müller und Däumling und so, die ja eigentlich, wenn man so will, die Träger der Revolution 1918 waren, also dieser einer geheimen Betriebsrätekonferenz, die in den Großbetrieben stark war und die dann eigentlich schon während des Krieges da 1916, 17 aktiv wurde und dann 1918 auch stark die Revolution mit beschleunigte und die haben ja eine ganze Zeit versucht eigenständig, also und jenseits von allen Parteien, so diese Rätegesellschaft, diese Räteverfassung weiterzutreiben und ab 1920 haben die dann in der KPD orientiert, sind dann da auch reingegangen, haben dann praktisch die Gewerkschaftszentrale der KPD aufgebaut, was natürlich für die KPD ein unheimlicher Gewinn eigentlich war, weil die hatten einen ziemlichen Einfluss auf den organisierten Teil der Fabrikarbeiter. Und die sind aber 23, haben die sich dann wieder zerstritten, also mit der KPD sind dann geschlossen, wieder mehr oder weniger ausgeschlossen worden. Und Lenin hat es, also 22 war das noch, hat der Lenin noch versucht zu vermitteln, weil ihm das dann sehr wichtig war, dass gerade die, also die hatten ja auch einen Namen schon da drin bleiben. Aber das war halt auch nicht, das konnte man auch nicht so unter diesen Begriff fassen von Parteisäuberung und Stalinismus, das denke ich, wäre zu kurz, wird ja manchmal gemacht, sondern ich würde eher sagen, das lag daran, dass es eine ganz junge Partei war, wo eben keine hegemoniale Strömung war, wo im Grunde teilweise die Vorstände immer wieder wechselten und wo es also im Grunde sehr fast sozusagen also sehr wenig noch gefestigt war und das hat dann natürlich dann auch später dazu geführt, dass dann so eine Drang da war, einer, was dann sozusagen die Bolschewisierung der Partei hieß. Das war ja jetzt nicht nur sozusagen ein Befehl von Moskau und der Komintern, das ist natürlich das eine Element, sondern es gab auch dieses Bedürfnis, und das kann man ja gerade an der Biografie von dem Werner Schorl eben sehen, der ja, was ja auch von dem Ralf Hofrauge, da hatten wir auch noch eine Veranstaltung gemacht, der war ja einer derjenigen, der diese Bolschewisierung vorangetrieben hat in der Partei, und das war aber auch gerade aus den Erfahrungen, dass halt die gemerkt haben, ja, wir verheizen uns, jedes halbe Jahr sind sozusagen wichtige Leute, treten aus, gehen uns verloren, es gibt keine Kontinuitäten, es geht mal hi, mal hot. Und das ist natürlich für viele dann frustrierend gewesen, und das war auch mit dem Grund, warum er dann diese strafferen Strukturen wollte. Und dann hat sich das natürlich wiederum mit diesen Tendenzen der Stalinisierung der Sowjetunion gut getroffen. Aber es war halt nicht mehr, es waren halt verschiedene Motive.
Na, weiß ich gar nicht, ob die wirklich so unterschiedlich waren, andersrum angefangen, was du jetzt beschreibst mit den ganzen Spaltungen hin und her und Grüppchen hier, Grüppchen da, das ist ja aber insgesamt noch von den Dimensionen an Leuten, die sich da engagiert haben in Grüppchen hier und Grüppchen da, was ganz, ganz anderes, als man das heute in so linken Grüppchen findet. Da geht es ja dann immer um 10.000 und mehr.
Ja, vor allem aus der Arbeit, also es waren halt wirklich Leute, die halt, das muss man auch dazu sagen, die mehrheitlich, es gab natürlich Intellektuelle wie Rosa Luxemburg oder schon viele, die kennt man ja auch mehr mit Namen. Es wird ja auch immer gesagt, 1919, wer da ermordet wurde, Luxemburg Liebknecht, vielleicht noch Jochisch, das war der Nachfolger, der wurde dann im März 1919 ermordet, aber da sind ja tausende andere, sagen wir schon 1919 im Januar und dann nochmal bei den Märzkämpfen ermordet worden, die kennt man ja überhaupt nicht. Und das waren halt oft Arbeiter, Arbeitslose, also die halt keine Spuren in der Geschichte hinterlassen. Und das waren natürlich die, die in die KPD damals eingetreten sind, die da auch ihre Hoffnungen mit verbunden haben, dass es jetzt eine ganz andere, es ist alles anders wird. Also die diese, schon fast so eine messianische Hoffnung, da gab es die Oktoberrevolution, und das hat dann so das in die Welt gebracht, keine Herren und keine Knechte mehr. Also eigentlich so die Oktoberrevolution als Fortsetzung der Pariser Kommune, das war schon noch gegenwärtig. Das war ja in der Arbeiterbewegung, auch in der Sozialdemokratischen war ja diese Niederschlagung der Pariser Kommune, 18. März, das war durchaus ein Datum. Und auch mit diesem Massen an Toten, die es da gab. Und das war, wie gesagt, das war dann mal eine Generation oder zwei Generationen dazwischen. Da lebten noch Leute, das war noch nicht so weit weg. Und dann hatte ja die Oktoberrevolution, hat sich ganz bewusst, also die Bolschewiki ganz bewusst in die Tradition der Pariser Kommune gestellt. Und dann, als die jetzt über einen Monat an der Macht waren, hatten die dann das dann als einen Sieg gesehen, weil sie gesagt haben, jetzt sind sie schon länger als die Pariser Kommune. In solchen Dimensionen haben die erstmal gedacht. Also gar noch nicht auf so eine langfristige Sache. Also sie haben in dieser Auseinandersetzung gesehen. Und da sind damals ganz viele, gerade von diesen Leuten, die, also wie gesagt, heute gerade die sind, dieses nicht für Wahlen, dieses nicht für Politik, also wenn sie es nicht für Wahlen interessieren, das wäre nicht so schlimm, dieses aber auch für Politik überhaupt nicht interessiert. Also die es ganz viele gibt, die so abgehängt davon, die sind ja gerade damals in diese Parteien oder in die Vorfeldorganisationen gegangen. Die hatten natürlich wenig Ahnung von Marx. Da wurden dann sicher in Schnelldurchläufen so vielleicht bestimmte Basics, aber auf der, sagen wir, sehr allgemeinen Ebene vielleicht, sagen wir mal, vermittelt. Aber das hat ja auch dazu geführt, dass gerade die KAPD war ja auch von solchen Leuten, die wollten natürlich alles sofort, da waren durchaus anarchistische Elemente auch drin, ohne dass die das formuliert haben.
Aber was ich damit eigentlich meinte, dass man da damals in ganz anderen Dimensionen jede Art von Organisation auch wahrgenommen hat und vielleicht das Gefühl hatte, dass wenn man sich jetzt ein bisschen straffer, ein bisschen militärischer organisiert, dass es ja dann wirklich auch um die Wurst gehen könnte. Ja, dass ja. Das quasi in Aussicht stand und nicht, wie man das jetzt vielleicht, wenn man da in einem Blog diskutiert, die Aussicht, also mehr als ja so ein Flashmob vielleicht über Facebook zu organisieren, der von eigentlich nichts was wissen will, sondern eigentlich nur es wichtig findet, mal wieder ein bisschen Öffentlichkeit zu machen, dass das eine ganz andere Entfernung ist von der tatsächlichen Änderung der Gesellschaft, die man dann vielleicht auch entschließt, okay, dann müssen wir uns jetzt vielleicht wirklich mal straffer organisieren, vielleicht auch nur vorübergehend, um den Kampf zu führen. Und dann hinterher ist ja sowieso alles weg, dann brauchen wir das nicht mehr.
Ja, das war schon die Forschung. Es ging dazu, es ist damals, wenn man so will, ums Ganze. Es ging dazu um eine ganz andere Gesellschaft. Und was es ja auch darin ausdrückte, dass es ja auch ganz für den Einzelnen, die Einzelne, die sich daran beteiligt hat, da war nicht die Gefahr, dass man ein paar Stunden im Kessel zu stehen oder auch mal in Polizeigewahrsam, also dann gleich erschossen zu werden. Ich meine, es gibt ja jetzt diese Berichte zum Beispiel über die Märzkämpfe in Berlin. Das war gerade da im Osten Berlins so, und dagegen, wo halt dann die Leute massiv, also selbst die überhaupt nie beteiligt waren an den Kämpfen, die sind einfach an die Wand gestellt und erschossen worden. Und wie gesagt, das waren dann Tausende, also weit über 1000, und ist, wie gesagt, von den meisten ist der Name nicht bekannt. Das war nicht das Einzige, es gab da noch viel mehr. Also das heißt, es ging dazu, es ist für die Leute, die sich damals engagiert haben, auch um viel mehr. Also notfalls dann eben ermordet zu werden. Also auch wenn sie gar nicht viel gemacht haben, nur vielleicht in der Nähe waren oder eben für die Freikorps, die dann ja da aktiv waren, als eben dazugerechnet wurden. Und das war schon, dieses Bewusstsein war schon klar, dass es für die da um viel mehr ging.
Diese Märzkämpfe waren mir jetzt nur so als eine historische Randnotiz in Erinnerung. Eigentlich weiß ich davon so gut wie gar nichts. Das sollte man vielleicht auch nochmal zum Thema machen. Das mal als paralleles Bild zu Kampfsituationen heute oder in der dritten Welt oder sonst wo, die man dann vielleicht theoretisch reflektiert und schaut, was haben denn die falsch gemacht und so weiter.
Ja, es gab da gerade letztes Jahr, da hatten wir ja auch eine Veranstaltung, sogar so ein Spaziergang an diesen historischen Orten, weil das der Dietmar Lange, der das gemacht hat, der lebt auch in Berlin. Ich denke, der wird das auch machen, weil das ist halt auch so gewesen, dass es in der Geschichtsschreibung ja immer, er heißt Spartakusaufstände, also diese Januarkämpfe, die ja auch eigentlich gar nicht vom Spartakus, es waren ja keine Spartakusaufstände, weil der Spartakusbund war als Einzelner viel zu schwach. Es war einer unter verschiedenen, und es waren vor allem auch da noch die revolutionären Obleute, die die Initiative da hatten und vor allem also die Massen in der Fabrik, die dann auf die Straße gingen. Und danach, das wird im Grunde alles nur so in einer Fußnote abgehandelt. Und da sind aber dann gerade im März 1919 nochmal die Kämpfe, es war ein großer Streik, da ging es gerade um die Sozialisierung. Und in dieser Folge sind dann, das hat ja auch nochmal ganz gut beschrieben, dann in dem Buch sind dann diese Kämpfe ausgebrochen und es zog sich über Wochen hin. Und wie gesagt, das ist halt nie thematisiert worden, genauso wie dann nochmal im Januar 1920 eine Großdemonstration gegen die, also da ging es nochmal um diese Forderung nach Räten, also dass die Räte praktisch als Teil der Verfassung, wenn man so will, eigentlich, es war dann schon so eine zurückgestufte Sache, dass sie gesagt hatten, ja, wir wollen, wenn dann schon, dass die Räteverfassung, die Räteorgane mit eingefügt werden in die Verfassung, also da haben sie dann schon im Grunde ein Stück weit zurück, also hatten nicht mehr diese Vorstellung, ja, wir können jetzt die Räterepublik ausrufen, das war dann, wie gesagt, im Januar 1920 schon, und da wurde halt dann gefordert, dass es eben, wenn es dann eine parlamentarische Demokratie geben soll, als Bürger, dann so müsste zumindest die Fabrikräte als eigenständiges Kollektiv, die dann in der Fabrik regieren. Das war nochmal so die große Initiative der revolutionären Obleute, wo die sich lange darauf vorbereitet haben, auch theoretisch. Da hat er gerade dann noch der Richard Miller diese Broschüren geschrieben für die totale Rätegesellschaft. Das ist auch bei dem Ralf Hofrogge, der hat ja nochmal sehr viel zu Richard Miller gearbeitet, ganz sehr gut, also nochmal abgedruckt. Und die haben im Januar dann, wo da diese Entscheidung praktisch war, vor dem Parlament demonstriert, da gab es dann auch ein Massaker, wo über 200 Menschen umgekommen sind im Januar 1920. Und das war, das sagen ja die Historiker, das war dann halt sozusagen die blutigste Demonstration vor einem Reichstag, also vor einem Parlament. Und das war dann natürlich der Grund, das war also die endgültige Niederlage dieser Rätebewegung, also der parteiunabhängigen Rätebewegung, wo dann eben gerade diese Gruppe um Richard Müller dann entschlossen hat, was sie vorher nie wollten, wo die dann in die KPD gegangen sind, also dann 2,5 Jahre dann da drin waren. Aber das war dann die Folge, wo sie halt gemerkt hatten, selbst so eine schon kompromisslerische Haltung, dass man sagt, okay, wir akzeptieren, dass es erstmal die bürgerliche Demokratie geben wird, und fordern aber eben für die Fabrikenräte-Elemente, das war ja da die Forderung auch der USPD, die da ja noch unabhängig war, und ja, selbst das ist dann niedergeschossen worden, und das ist natürlich klar, dass diese ganzen Ereignisse in der Geschichtsschreibung gar nicht auftauchen, weil natürlich dieser ganze Gründungsmythos, der wird ja immer so erzählt, ja, die Weimarer Republik, das wäre ja eigentlich die Demokratie, und sie würde ja von Extremisten von links und rechts, also dann Kommunisten und Nazis bedroht, und in Wirklichkeit war es natürlich so, dass die Weimarer Republik überhaupt nichts mit Demokratie zu tun hatte, sondern dass sie im Grunde auf den Morden von tausenden Arbeitern, also gerade 1919, 20 aufgebaut wurde, bis 23 war das ja bei den Ruhrkämpfen, Kaputsch, das kann man ja alles noch nachlesen, und dass da ja auch schon die Kräfte, die dann nach 33 eben die Republik gar nicht mehr brauchten, die wurden ja richtig aufgestellt, also die Freikorps und die ganzen Unterstützer, die wurden ja von der Republik, teilweise von der SPD-Führung zumindest, damals auch aufgebaut, gegen die Revolution, also gegen ihre eigene Basis, wenn man so will, und ja, und das wird natürlich historisch also überhaupt nicht wahrgenommen. Da gibt es ja ein ganz gutes Buch von sogar einem liberalen Historiker, aber aus den 60er Jahren, Sebastian Haffner. Der hatte damals, das war kein Linker, aber der war so ein Linksliberaler, wie er heute gar nicht mehr existiert, und Emigrant auch, und der hatte damals diese Verbindung hergezogen von den Morden vom 1919, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und hunderten Arbeiter, bis dann zu den Nazimorden. Der hat das wirklich sehr gut schon auf den ersten Seiten dieses Buches über die Novemberrevolution gemacht, und das macht heute kaum noch jemand mehr. Und deswegen ist das schon wichtig und gut auch, dass man auch das ist der Geschichte wieder aneignen, weil das ist natürlich so ein Gründungsmythos der Weimarer Republik, und dass ja im Grunde dann diese Nazi-Zeit so da ja völlig, sagen wir, die Ausnahme war, und danach konnte man wieder daran anknüpfen. Das ist ja der Mythos, und das ist natürlich, wenn man das genauer forscht, stimmt das ja überhaupt nicht.
Es gibt ja in der Linken so diese Polarisierung zwischen den Theoretikern, die sagen, hey, jede Aktion, die man macht, die sollte sich doch erstmal mit der Sache befassen und die verstehen, die man dort angreift, den Staat, den Kapitalismus, die politische Ökonomie mal ein bisschen kapieren, und dann die sogenannte, ich nenne sie mal so, Bewegungslinke, die sagt, naja, wir müssen erstmal was machen, damit die Leute überhaupt erstmal sehen, dass man was machen kann, dass die Welt änderbar ist, und dann wird sich die Theorie schon ergeben aus der Praxis. Das, was du jetzt so erzählst, was so aus dir heraussprudelt, dieses unglaubliche Detailwissen, da finde ich nach meinem Gefühl so eine Art Bindeglied, dass man sich in der Praxis sehr wohl ja auch nochmal mit einer Art praktischen Theorie befassen muss. Also nicht nur, was habe ich da vor mir an Laden, an Produktionsweise, wie funktioniert die, wie sind die Interessen, was macht der Staat dabei, das ist das eine. Das andere ist aber, wie kann ich mich selber organisieren und was können mir da für technische Fehler unterlaufen? Mhm. Mit dem Menschen, die dabei halt irgendwie mitmachen müssen und die dies oder jenes sind, die Informationen nicht haben, die das Wissen nicht haben, und trotzdem soll das irgendwie laufen. Und trotzdem muss man was machen, mhm, und kann nicht einfach da sitzen. Und dass man da aus diesem detaillierten Faktenwissen schon auch eine ganze Menge an Erkenntnissen ziehen kann, wie man praktisch sich also eine Technik zurechtlegen kann. Auch, sagen wir mal, unter anderen Bedingungen heute, wo ist denn der Laden überhaupt zu reißen, mhm, und umzuwerfen?
Also ich sehe auch, diese Trennung in Theorie und Praxis ist, finde ich, also ist natürlich vor allen Dingen ein Kennzeichen von besonders bewegungsarmen Zeiten, weil man kann ja sehen, ist man einer der wichtigen Theoriestränge, die sehr stark die Theoriebildung befördert hat, war ja die Frankfurter Schule, und die war natürlich auch in Stadt, gerade in einer Zeit, wo also sozusagen in 30er Jahren in Deutschland waren die Nazis an der Macht, also sozusagen die Arbeiterbewegung war besiegt. Der Stalinismus war in der Sowjetunion, hat auch die, sagen wir, kommunistischen Wurzeln fast die sind natürlich nicht ganz, aber weitgehend, sagen wir, unterdrückt. Und ja, in den USA hatten die Leute im Exil, gerade jetzt Horkheimer, Adorno, eine ziemlich konformistische Gesellschaft vorgefunden, die scheinbar gar keine Klassenkämpfe kannte. Und daraus, das muss man ja sehen, das war die Zeit, wo dann eben die Theorie der Frankfurter Schule auch entstanden ist. Also das ist ja jetzt nicht, also das wird ja immer vergessen. Theorie ist ja, die ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern die hat für ihre Zeit, ist ja ihre Berechtigung. Und die ist ja auch rezipiert worden dann in den 60er Jahren von westdeutschen Studierenden, wo die Marx kennenlernten, meistens durch die Brille von der Frankfurter Schule, also Adorno, Horkheimer, und das war für die meisten Studierenden so 66, 67 auch sehr plausibel, weil sie haben ja genau diese Situation erlebt, eine Nachkriegsgeneration, die von der Nazizeit nichts wissen wollten, die jeden Streik und jede, sagen wir, kleinere Demonstration schon als eine Unruhe und von Moskau oder der DDR gesteuert, sagen wir, verurteilt und bekämpft haben wütend, und da haben sie natürlich genau Parallelen gesehen, und man kann aber auch sehen, 69, also diese Entwicklung innerhalb dieser Studierenden, die ja alle, sagen wir, fast alle Horkheimer, also Frankfurter Schule gelesen, dass da 69, wo es hier diese Septemberstreiks gab, die ja unabhängig von den Studierendenbewegungen kamen, die eine ganz andere Agenda und Hintergründe hatten, die auch viel noch mit dem historischen Linkssozialismus zu tun hatten, die das teilweise in Gewerkschaften, in bestimmten Gewerkschaften, sagen wir in der BRD, IG Metall zum Beispiel, überwintert hatte und teilweise auch KPD-Reste oder KPO und was es da so alles gab, und wo das die Studierenden dann mitgekriegt haben, haben die teilweise, da gibt es ja richtig biografische Berichte drüber, die haben dann innerhalb von Wochen ihre Adorno-Schriften und so weggelegt. Also manche haben sie sogar weggeschmissen, aber auf jeden Fall weggeschmissen, und haben dann angefangen, sagen wir, die KPD-Aufbaugruppen aufzubauen, haben also auch wieder Fehler gemacht und gemeint, man müsste ein Revival der 20er Jahre, statt dass sie hätten analysiert, wie jetzt die Bedingungen da waren, die es ja auch von den 20er Jahren auch schon damals viel unterschieden haben, hatten sie natürlich gedacht, jetzt machen wir es so wie damals. Und das, da sind ja dann innerhalb kurzer Zeit überall, sagen wir ML und KPD-Nachfolgeorganisationen, sagen wir, wie Pilze aus dem Boden geschossen. Also es gab es ja 4 oder 5 und noch mehr. Also jetzt jenseits der DKP, also das war jetzt meines diese Maoistis. Und das, da merkt man natürlich, wie stark so eine Ideologie oder so eine Theorie also von den Bedingungen abhängig war und wie schnell dann auch, sagen wir mal, das dann auch gesprungen, sagen wir, gewechselt wurde, dass dieselben Leute, die alle, da gibt es ja wirklich gute Biografien, die eben geschrieben haben, wie die Horkheimer hoch und runter dekliniert hatten, in Heidelberg zum Beispiel, ist ja auch eine Stadt, wo da sicherlich kaum Klassenkämpfe schon damals gar nicht gab, wo, glaube ich, ganz gut die Frankfurter Schule ihren Sitz haben könnte, also in so einer Stadt, und wie die dann innerhalb kurzer Zeit, also wo sie dann auch unzufrieden waren und dann innerhalb kurzer Zeit umgeschwenkt sind. Und ich denke mal, sowas hat sich ja immer wieder auch gebildet. Und ich denke, der richtige Weg wäre eben, Theorie und Praxis nicht zu trennen, sondern das also in die dialektische Einheit zu nehmen. Das heißt, ich sehe zum Beispiel Theorie und Praxis auch nicht als Gegensätze. Also ich sehe, Theorie ist auch eine Praxis. Also nach Althusser ist das zum Beispiel eine Praxis in der Wissenschaft und die braucht ja auch ihr Korrektiv. Ich meine, wenn es eine Theorie ohne Praxis also nur Marx Exegese jetzt mache und Marx auslege, was hat er da oder was hat das für Bedeutung, dass dieses Wort noch da drin ist und so, dann ist man ja dann und das jenseits von all dem, also sagen wir, kann real kämpfen, dann ist das ja auch sehr hermetisch und kann dann ganz schnell auch so kommen wie die Scholastiker, die die Bibel ausgelegt haben, sondern Marx selber oder auch Marx, Engels und andere, die haben ja gerade das Gegenteil gemacht, die haben ja sehr wohl in ihrer Zeit ihre Theorie überprüft nach den Kämpfen. Man muss ja nur erinnern nach die Pariser Kommune, was für einen Einfluss das auch hatte auf die Theorie von Marx und Engels. Also das war ja nicht was, was die einfach nicht wahrgenommen hätten, sondern das haben die ja einbezogen. Dann haben sie ja, die haben sie in ihre Theorie einbezogen. Sie haben sogar Theorie korrigiert und das war ja nicht das einzige Beispiel. Und ich denke, ist natürlich ein Idealfall, wenn eine Organisation eben sowohl theoretische als praktische Praxis hat und dann beides korrigieren kann. Das heißt, die Praxis dann auch korrigieren nach der Theorie, zum Beispiel zu sagen, ja, wir fordern keinen, jetzt um auf diese Demo von letzten Samstag zu kommen, gerechter Welthandel, das gibt's ja gar nicht, genau wie es einen gerechten Lohn es gibt, sondern wir fordern einen Welthandel ohne Ausbeutung, aber jetzt das auch nicht das Wort auf die Goldwaage legen, sondern zu sagen, ja, die Leute, die da jetzt hinkommen, die kennen ja vielleicht das gar nicht, die wissen ja gar nicht, die haben von Marx noch nie was gehört. Nur das müsste dann halt möglich sein, nicht, dass man dann einfach in sowas mitläuft und dann da untergeht, sondern das eben dann auch vermittelt und deutlich macht hier, wie das damals bei der Diskussion um gerechten Lohn war, wo ja auch Marx eingegriffen hat mit mehreren Schriften, auch in die eigene Bewegung, der hat ja jetzt auch nicht gesagt, ja, die sind dumm, die da halt ist mit fern, sondern der hat ja eingegriffen, interveniert, also. Und so müssen wir das auch machen.
Ja, ich würde jetzt vielleicht, also um das Verständnis ein bisschen gerade zu rücken, Theorie meine ich jetzt nicht, also da würde ich die Frankfurter Schule vielleicht weniger einordnen unter dem Label Theorie, sondern eher unter dem Label Philosophie und Deutung und Stichwort geben. Und das andere wäre dann eine Theorie, eine technische Theorie, wie mache ich's? Das ist ja immer noch was anderes, als sich überhaupt erstmal darüber im Klaren zu werden, was habe ich da an Produktionsweise, an gesellschaftlichen Verhältnissen und kausalen Mechanismen überhaupt vor mir. Das heißt, an wen und gegen wen wende ich mich überhaupt? Das meine ich mit Theorie als Verständnis. Ich meine jetzt nicht Exegese und bekennen hierzu und dazu und diese oder jene Schrift hochhalten. Und da würde ich die Frankfurter Schule doch eher aus dem Theoriekreis ausschließen wollen. Das fand ich nicht sehr theoretisch, was die gemacht haben.
Obwohl sie selber von ihren eigenen Selbstverständnissen ja, haben sie es ja als Theoretiker wahrgenommen. Sie wurden zumindest auch von den Studierenden, so 68er, also Dutschke und so, schon weniger als Philosophen, also gesehen, sondern eher als Theoretiker, weil natürlich dieser Marx-Spruch, die Philosophen haben die Welt nur interpretiert. Also Philosophie galt so ein bisschen eher als ja bürgerlich und die Frankfurter Schule wurde schon nicht in dieser Reihe, also später dann vielleicht schon, aber erstmal ja nicht in dieser Reihe von den Philosophen, die die Welt nur interpretieren und sie nicht verändern wollen, sondern schon den Anspruch, und ich meine, das war ja auch ein bisschen ambivalent bei der Frankfurter Schule, die kommen ja, wenn man so will, schon aus so einem Zusammenhang, der die Welt schon verändern wollte, die haben ja, wenn man so will, also der KPD zugearbeitet in 20er Jahren, mehr oder weniger. Also die waren schon unabhängig, aber schon herrestnahe, und die haben natürlich 33 dann erst so ihren, also nach 33 dann im Exil praktisch diesen, sind sie das geworden, was wir heute kennen. Und da kann man schon sagen, wir uns in der Philosophie, aber man muss natürlich auch immer sehen, aus der eher biografischen Perspektive von Leuten, die tatsächlich da auch einmal diese Entwicklung mitgemacht haben, auch geglaubt hatten, sie kennen als Wissenschaftler, das ist, sagen wir, die eine Partei wie die KPD, die ja nicht sehr intellektuell war, so gerade unter Tellmann ist, können sie da sozusagen von, sagen wir, beisteuern, was? Also als von außen, das war ja schon erstmal der Anspruch. Und dann diese doppelte Niederlage, also in Deutschland, in der Sowjetunion, dann die Erlebnisse in den USA, dann auch die Erfahrung mit dem Antisemitismus. Also das denke, das sind schon Sachen, die dann in dieses Denken mit reinflossen. Also von daher würde ich schon sagen, ist auch eine Theorie, als eine Quellenerklärung nimmt. Aber was natürlich stimmt, sie ging jetzt, war jetzt nicht verbunden mit Kämpfen, mit Fabrik- und Arbeiterkämpfen zum Beispiel.
Das, ja, war aber auch nicht unbedingt verbunden mit einem Verständnis des Kapitalismus, was ja irgendwie das absolute Basic wäre. Mhm. Da ist ja bei Adorno nicht viel zu finden. Und selbst bei Horkheimer finde ich da, also gut, soweit ich ein bisschen kenne. Aber es gibt ja einen ganz anderen Autor, der auch jetzt Theorie zur Praxis geliefert hat. Wie heißt der? Peter Nowak, glaube ich. Der hatte jetzt jüngst ein Buch geschrieben über Streiks. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich sehr, also tatsächlich mehr Praxis. Also es hatte drei Bücher, also alle drei in dieser Edition Assemblage, ein kleiner, eher libertärer Verlag, die eine Reihe rausgeben, kleine Bände, also klein heißt dann tatsächlich unter 100 Seiten, unter 8 Euro. Also tatsächlich ist der Versuch zu sagen, ja, Bücher müssen nicht immer gleich bei 100 Seiten und auch dementsprechend teuer sein und dann für viele Leute auch nicht mehr erschwinglich. Und es war eigentlich eine Trilogie von ganz aktuellen Kämpfen in Institutionen, um Institutionen. Also einmal war halt Zahltag, war das erste. Da ging es um Erwerbslosenproteste in und unter Hartz IV, wo ja auch immer gesagt wird, naja, es gibt gar keine Proteste von Erwerbslosen. Wenn, dann gab es vorher diese Montagsdemos und danach gab es nichts mehr. Was aber nicht stimmt, das wird dann auch bis nach, also wird diese ganze Entwicklung ein bisschen auch nochmal reflektiert und dann auch so Beispiele genannt, aber natürlich auch die Grenzen. Es geht ja jetzt nicht darum, dass jetzt, also als die große Bewegung, die ist es ja nicht, aber sie gibt es halt, sie wird halt nur nicht wahrgenommen. Das zweite war dann Zwangsräumungen, also Widerstand gegen Entmietungen oder vor allem der Zusammenhang ist ja sehr klar, wenn Menschen halt unter Hartz IV gerade sind, dann werden die oft sanktioniert, dann können sie die Mieter nicht zahlen, Kramitschulden fliegen raus und mittlerweile gibt es ja auch Studien, also auch so von der Humboldt-Uni gerade vor einigen Monaten, wo eben nachgewiesen wird, jetzt am Beispiel von Berlin, dass eben die Jobcenter Motoren für Zwangsräumungen sind, also dass die dadurch, dass sie eben die Miete nicht zahlen oder einbehalten oder kürzen, dass die da dazu beitragen, dass die Schulden sind, die dann eben zu den Räumungen führen. Und da gab es jetzt auch, gibt es ja immer noch Proteste, die dann in so spektakulären Aktionen vor 2-3 Jahren ist es niederschlugen, wo dann halt einige Mieterinnen gesagt haben, hier, sie bleiben drin. Also sie haben zwar juristisch in allen Instanzen verloren, sie sollten die Wohnung räumen und sind dann halt drin geblieben, haben gesagt, ja, das Rest hat uns verlassen und wir bleiben trotzdem drin. Und da wird halt auch nochmal gezeigt, was das auch bedeutet. Das ist natürlich dann auch nicht nur einfach, dass sie die Legalität so nicht anerkennen, sondern sie müssen dann auch gegen eine Gesellschaft, gegen ihre Nachbarn, Freunde, Bekannte, die für die das stigmatisieren ist, wenn jemand Mietschulden hat oder beim Arbeitsamt gekürzt wird, es dann da durchzusetzen, dann sogar noch an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich wehre mich dann aber trotzdem, das ist eben nicht nur eine Frage der Repression, sondern das ist auch gesellschaftlich, zumal in Deutschland ist das halt schon, gehört der Mut zu und das wird da halt auch gezeigt, auch ein Beispiel. Und das dritte, das jetzt rauskam, ist, da geht es tatsächlich um Arbeitskämpfe, also um Streiks, und das, der Titel heißt ein Streik steht, wenn man es ihn selber macht, was eben auch nochmal meint, ja, ein Streik, das ist jetzt nicht, wenn der DGB oder eine andere große Gewerkschaft das mal aufruft und für ein paar Stunden kommen dann Leute vor die Fabrik mit Verdi oder IG Metallwesten und danach gibt es Bilder in der Presse und danach verhandelt die Tarifkommission von den Gewerkschaften mit den Arbeitgebern wieder, sondern dass das tatsächlich Streiks sind, die oft, nicht immer, aber oft auch jenseits, nicht unbedingt gegen den DGB, sondern jenseits des DGB oder neben dem DGB geführt werden, in Branchen, wo der DGB, die viel zu klein sind, wo der DGB gar kein Interesse hat, zum Beispiel in Spätkauf oder in Gastronomiebereich Oder halt auch Gefangenengewerkschaft ist, die jetzt das letztes Jahr gegründet hat. Also wo auch nochmal deutlich wird, diese vielfältige Form von Lohnarbeit, dass das eben sich auch ausgeweitet hat und dass auch in diesen neuen Sektoren der Lohnarbeit, die oft früher auch im Familienbereich gab, Care-Arbeit und so Pflegearbeit, wo jetzt auch erst die Leute sich ausprobieren müssen. Also wie können sie sich da unter solchen Bedingungen wehren, wo eben so kleiner Bereich ist, wo oft die Gewerkschaft, keine Gewerkschaften da sind, wo es auch schwierig ist zu streiken, weil man dann ja die zu pflegenden oder Leute dann eben praktisch nicht versorgt und wo es ja eine, also wo man nicht einfach sagen mal, wo der Stahlofen ausfällt oder wo die Maschine dann eben stillsteht, sondern wo eben Menschen, die eben versorgt werden müssen oder die eben ja für die Dienstleistungen da sind, die dann eben die nicht bekommen. Also das sind halt ganz verschiedene Bedingungen, die man auch reflektieren muss, wo man dann nicht einfach sagt, naja, man muss das einfach machen. Und das, genauso diese Themen werden in dem Buch halt reflektiert. Wie gesagt, das Buch wird jetzt, war gerade jetzt am Freitag die erste, in Berlin die erste Buchvorstellung im Museum des Kapitalismus, sehr gut besucht, sehr interessant. Und die nächste wird jetzt noch in der
Wo
FAU.
ist das Museum des Kapitalismus?
Das ist in Neukölln, noch bis 1. November ist das so eine Initiative von auch, ich denke, zu Studierenden, auch, sagen wir, Kapitalismuskritisch, also sehen Sie es so, so sehen Sie es, die eben so einen Raum gemietet haben da in, also zur Zwischennutzung in der Böhmischen Straße 11, da im Rixdorf, also schon so im angesagteren Teil Berlins, wo aber auch jetzt viele Linke wohnen und die da, wo so Ausstellung eigentlich ist, wo dann so gezeigt wird, wie Kapitalismus funktioniert, wie Mehrwert, also aber das mehr so in einer Mitmachform, wo man eben ermitteln kann, wie viel Mehrwert bei wie viel ein Produkt ist, wo man ermitteln kann, was in Turnschuh, was da an Ausbeutung von wem drinsteckt. Da gibt es dann so verschiedene sagen wir so Versuche, wo man selber auch Knöpfe drücken kann und so. Ist eigentlich ganz interessant gemacht. Und die haben halt auch einen großen Raum, wo es öfter auch mal Veranstaltungen gibt. Also die sind ja, wie gesagt, seit Mai waren die da und jetzt bis 1. November sind die noch. Es lohnt sich auf jeden Fall, das auch mal zu besuchen. Auf jeden Fall ein interessanter Raum auch. Und dort war war ja gerade auch wegen diesem Namen, also dass man da auch ganz immer bewusst so einen Raum nutzt und nicht immer nur in, sagen wir, linken Kneipen, aber die nächste Veranstaltung jetzt hier in der Nähe, also in Berlin, die wird am 20. Oktober, November wird die sein, also nicht diesen Monat, nächsten Monat um 19 Uhr im FAU-Büro, also von der Freien Arbeiterunion, also von einer kleinen Basisgewerkschaft in der Lottumstraße 11 in Mitte. Und das ist aber auch immer so bei der Buchvorstellung, dass dann auch immer, es sind ja mehrere, ich bin ja dann nur Herausgeber, es sind mehrere Autorinnen und Autoren, dann werden immer einige Autorinnen auch dann ihren Teil vortragen. Zum Beispiel geht es da auch um einen Streik im Logistiksektor in Italien, wo es auch einen Film zu gibt. Da haben halt zwei Frauen recherchiert und da sind hingefallen, wo es auch vorher überhaupt keine Informationen gab, obwohl Norditalien gar nicht so weit weg ist und dieser Streikzyklus über mehrere Jahre schon ging, auch sehr teilweise militant geführt wurde. Und das ist erst, sagen wir, die letzte Zeit bekannt geworden. Und ja, das wird zum Beispiel ein Thema sein und dann nochmal so ein Thema von Arbeitskämpfen hier. Aber es sind tatsächlich eher Arbeitskämpfe, die man nicht so auf dem Schirm hat, wenn man halt von Streiks redet. Also es geht jetzt nicht, GDL wird da jetzt nicht so die große Rolle spielen, weil das ist ja in Medien sehr stark. Und bei Amazon geht es dann auch eher darum, wie man so hinkriegt, so eine transnationale Vernetzung. Also da gibt es so ein Kapitel drum, aber da geht es eher um so Soli-Strukturen, die eben so ein Konzern, der eben ganz gut mal von Berlin nach Poznan oder sonst wohin fliehen kann und was das ja für Arbeitskämpfe auch heißt und wie was es dann auch geschlossen da auch wert. Also wie jetzt in Polen gibt es da jetzt auch eine Solidaritätsarbeit. Also das, sagen wir, diese Aspekte
Okay,
werden.
also am 20. November im FAU-Laden in der Lottumstraße, das ist übrigens gleich neben unserem Schwesterradio Pi Radio, die in der Lottumstraße 10 wohnen und noch ein Haus daneben ist das Bandito Rosso, auch so ein Hausprojekt, ein ehemaliges und eine der letzten Inseln in Mitte, wo noch Reste aus der Wendezeit, Hausbesetzerbewegung einen roten Fleck noch hinterlassen haben. Und das Museum des Kapitalismus in Neukölln ist das, genau.
Böhmische Straße 11
Böhmische
ist das,
Straße,
ja, und die
okay.
haben also gesagt, von Donnerstag an offen bis Sonntag und ab, ich glaube, ab 14 Uhr bis 19 Uhr immer und aber nur bis 1. November, weil danach ist es dort zu kalt, weil das ist halt schon ein ein Raum, also ein ebenerdiger Raum, der, also im Sommer ist das sehr gut oder auch wenn schönes Wetter ist, aber so ab November ist das dann nicht mehr so gut geeignet.
Okay.
Und das ist auf jeden Fall, lohnt es mal anzusehen.
Also ich werde wahrscheinlich am 20. November mit dabei sein und mir das anhören. Ja. Und es hat mir großen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Unterhalten kann man gar nicht sagen. Man piekst dich an und da kommt dermaßen viel an Fakten heraus, geschichtlichen aus der Bewegung, aus der Revolutionbewegung. Und ich würde mich freuen, dich vielleicht irgendwann wieder einladen zu dürfen, wenn es dir hier gefallen hat.
Ja,
wir werden das, wir haben ja nicht mal Musik gespielt.
Das das stimmt.
Einfach zu schade, die kostbare Zeit zu unterbrechen für die Musik. Und wir werden das einfach so, wie wir es jetzt gequatscht haben, online stellen und vielleicht auch ins freie Radionetz stellen. Und dass da keinen Spaß haben, wer möchte dran. Und vielleicht oder mit Sicherheit treffen wir uns hier wieder vor dem Mikro irgendwann. Ich würde mich bei Peter verabschieden und bedanken nochmal. Tschüss, Peter.
Ja, auch tschüss und besten Dank auch für die Einladung.